Life after Lehramt. Entlohnung, Status, Sicherheit. Oder übersetzt A13, Studienrat, Lebenszeitverbeamtung, Privatversicherung. Ja, macht das alleine schon glücklich? Nein, das sind aber ja die Dinge, die ganz oft in diesen missglückten Lehrerwerbekampagnen geäußert werden, ne? Was es doch eigentlich sein müsste, ist, das hier ist ein Job, der ist interessant und herausfordernd im positiven Sinne. Du trägst Verantwortung, du gestaltest.
Life after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Ein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich dir ein paar Einblicke geben in das, was ich gerade in meinem kleinen berufsbegleitenden Studium der Arbeits- und Organisationspsychologie lerne. Denn wenn du diesen Podcast verfolgst, dann weißt du, ich bin großer Weiterbildungsfan und mir ist es sehr wichtig, dass wir unsere Qualität, unsere Kenntnisse, unsere Skills als Team ständig verbessern. Und ja, das schließt mich natürlich mit ein, ne? Und ich investiere regelmäßig in Weiterbildung und dieses Jahr eben auch. Und was mich schon lange herausgefordert hat, ist, mich mal vertieft mit psychologischen Aspekten auseinanderzusetzen. Das habe ich natürlich auch im Rahmen meiner Ausbildung zum systemischen Coach getan. Aber die Arbeits- und Organisationspsychologie, die hat mich immer insbesondere gereizt. Und da schaue ich jetzt ein Semester lang vertieft rein und mache so ein Hochschulzertifikat. Ja, und da geht es natürlich ganz geballt um die Dinge Arbeitszufriedenheit. Was macht grundsätzlich zufrieden? Wie kann man Mitarbeiter weiterentwickeln? Wie kann man führen, ne, damit eine Organisation sich weiterentwickelt und Mitarbeiter an Bord bleiben, motiviert sind und so. Genau das wollte ich wissen. Nicht nur für mein eigenes Unternehmen. Wir sind ja mittlerweile 10-köpfig. Als eben natürlich auch in Bezug auf unsere Kundinnen und Kunden, denn Schule als Organisation kenne ich sowohl von innen als eben auch von außen und in der Arbeit mit ganz vielen Personen, die Erfahrungen machen mit der Organisation Schule und sie wären nicht bei uns, wenn diese Erfahrungen ausschließlich gut wären. Und von dieser Seite wollte ich das gerne ein bisschen mit Wissen unterfüttern bei mir. Und ich möchte dich heute mal mitnehmen in ein Aha-Erlebnis, das ich hatte, und zwar im Kontext der Motivationspsychologie. Jetzt wissen wir Lehrkräfte, es gibt intrinsische Motivation, es gibt extrinsische Motivation. Ja, aber Motivation im Arbeitskontext, da haben sich wahrscheinlich die wenigsten bereits mit auseinandergesetzt. Und gleichzeitig ist das so ein großes und gut erforschtes Feld, dass man sich eigentlich nur vor die Stirn schlagen kann, wie wenig diese Erkenntnisse meiner Meinung nach in die Organisation Schule zurückfließen. Und das sind auch keine Erkenntnisse von gestern, sondern die stammen teilweise aus den 50er Jahren. 50er, 60er, 70er Jahre, da hat man sich damit auseinandergesetzt, wie können wir Arbeit arbeitnehmerfreundlicher machen, dadurch natürlich auch Leistung steigern, aber wie können wir Arbeit auch menschlicher machen? Und diese Aspekte haben natürlich eine direkte Korrelation zum Thema Arbeitszufriedenheit, Glücksempfinden. Wer motiviert ist, der ist wahrscheinlich deswegen motiviert, weil er grundsätzlich zufrieden ist. Okay, und da wollen wir heute drauf schauen. Wir kennen das natürlich aus der Wissenschaft, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Modelle, die jeweils unterschiedliche Aspekte einer Thematik beleuchten. Aber in der Zusammenschau dieser Modelle kristallisieren sich dann doch bestimmte Kernaussagen heraus, wo man sagen kann, naja, das ist jetzt von vielen Seiten so bespiegelt, dass das wohl irgendwie Teil der Wahrheit ist, ne? Dass es darum geht. Und so zeigt sich zum Beispiel, dass Zufriedenheit im Job nicht nur von äußeren Bedingungen abhängt, also wie ist das Unternehmen gestrickt, worum geht es da, wie ist die Arbeit gestrickt, sondern auch von intrinsischen Motivatoren und auch von sozialen Bedingungen. Das war auch eine große Erkenntnis der Mitte des 20. Jahrhunderts, dass sich letztlich Arbeitsleistung steigern lässt, wenn man ganz explizit in die Pflege sozialer Beziehungen investiert. soziale Beziehungen der MitarbeiterInnen untereinander, der Führungskräfte zu den MitarbeiterInnen und eben der MitarbeiterInnen zur Organisation an sich. Also der soziale Kit, der trägt unheimlich dazu bei, dass ein Unternehmen gut läuft und dass Menschen darin sich auch gut fühlen. Andere Modelle setzen sich mit den Dimensionen von Arbeit auseinander, die erfüllt sein müssen, damit ein Mitarbeiter zum Beispiel seine Arbeit als sinnhaft erlebt und auch Verantwortung für seine Ergebnisse übernimmt und wiederum dann natürlich eine hohe Arbeitsmotivation hat. Was wären zum Beispiel diese Dimensionen, von denen man festgestellt hat, ja, die sind dazu geeignet, letztlich zu hoher Motivation, zu hoher Zufriedenheit zu führen? Das ist zum Beispiel die Vielfältigkeit einer Tätigkeit und die Ganzheitlichkeit einer Aufgabe. Du kannst dir vorstellen, wenn jemand am Fließband steht und immer nur die Schraube 35B anzieht, den ganzen Tag, das ist nicht wirklich ganzheitlich. Denn was am Ende dabei herauskommt, ist das denn jetzt vielleicht ein Auto oder ist das ein Tisch oder ist das was auch immer, das spielt da gar keine Rolle mehr bei. Und diese Aufgabe ist so zerstückelt, dass man die Sinnhaftigkeit dahinter nicht mehr sieht. Es geht nur noch um diese Schraube. Also die Vielfältigkeit von Tätigkeiten, die Ganzheitlichkeit von Tätigkeiten und dann auch eben das Empfinden von Wichtigkeit und Bedeutung dieser Aufgabe. Wozu ziehe ich jetzt genau Schraube 35B an? Und wenn ich jetzt an einem Fließband in Nordkorea stehe und diese Schraube anziehe, dann habe ich ja vielleicht noch das Gefühl, ich mache das für den Sozialismus, für den Kommunismus, für unsere Gemeinschaft, für unsere Nation, für unseren großen Führer. Dann hat man vielleicht auch in so absurden Aufgaben indoktrinierterweise noch das Gefühl, eine Sinnhaftigkeit erleben zu können. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, ja, es gibt Aufgaben, die haben mehr Bedeutung, wie ja eigentlich Schule und Unterricht. Es ist wahnsinnig bedeutsam. Und ich kenne wenige Lehrkräfte, die ihre Arbeit oder die Sinnhaftigkeit des Lehrens an sich hinterfragen. Dass das eine sinnvolle Aufgabe ist, das ist eigentlich jedem klar. Wie das passiert, das ist dann eine andere Frage. Aber dass man als Lehrer in so einer grundsätzlichen Purpose-Krise steckt, so wie vielleicht ein Manager oder ein Berater bei McKinsey, der sagt, oh, es geht doch hier immer nur ums Geld, ich habe überhaupt keinen Social Impact, das höre ich von Lehrkräften jetzt nicht. Also dieser Purpose, zum Beispiel in Form von Social Impact, der ist im Kern ja doch deutlich angelegt. Die Frage nach dem Wie, die wirft dann oft doch die Sinnfrage auf und ob man diese Ziele eigentlich überhaupt erreicht, die im Kern da angestrebt werden. Eine weitere Dimension von Arbeit, die dazu beiträgt, dass letztlich es die Arbeitsmotivation, die Arbeitszufriedenheit hebt, ist die Autonomie von MitarbeiterInnen. Also, wie viel Eigenverantwortung habe ich über die Mittel und die Wege und die Ziele und die Teilziele meiner Arbeit? Denn das trägt natürlich dazu bei, dass ich eine hohe wahrgenommene Verantwortung für das Ergebnis dann auch habe. Wenn mir jemand haarklein, micromanagenderweise jeden Schritt vorgibt, dann habe ich kein Verantwortungsgefühl mehr gegenüber dem Arbeitsergebnis, weil letztlich habe nicht ich das erarbeitet, sondern ja, es war ja komplett mir alles vorgegeben. Das ist kein Erfolgserlebnis, dass ich das jetzt erreicht habe. Wenn ich selber da aber Hirnschmalz rein investiert habe, Entscheidungen treffen durfte und ja, da eben dann mit einer gewissen Verantwortung agieren durfte, dann fühle ich mich doch in einem hohen Maße verantwortlich auch für das Ergebnis und kann auch auf gute Ergebnisse stolz sein. Dazu brauche ich Autonomie. Und eine weitere Dimension ist zum Beispiel das Feedback. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension. Da sind sich viele Modelle der Arbeitspsychologie, der Arbeitsmotivation einig. Das Feedback, die Rückkopplung über Arbeitsergebnisse, die ist ganz fundamental wichtig. Und da sind wir direkt bei einer spannenden Frage. Wie bekommen Lehrer denn die Qualität ihrer Arbeit eigentlich zurückgemeldet? Sind das jetzt die Testergebnisse der SchülerInnen? Also wenn der Klassenschnitt gut ist, habe ich dann gute Arbeit geleistet. Und wenn der Klassenschnitt schlecht ist, habe ich dann schlechte Arbeit geleistet. Nicht unbedingt, ne? Also an der Leistungsmessung der Schüler kann ich nicht unbedingt festmachen, ob ich gute Arbeit geleistet habe. Aber es hat schon was damit zu tun. Also wenn ich jetzt im Unterricht nur Bockmist baue, dann haben auch die guten Schüler keine Chance, gute Noten bei mir zu schreiben. Aber es kann ja auch sein, dass ich eine wirklich schwache Klasse habe. Ist das dann mein Verschulden? Ist also komplex. Von wem kriege ich denn Rückmeldungen als Lehrkraft? Wenig. Wenn man aus dem Referendariat raus ist und man hat jetzt nicht so eine offene, kollegiale Hospitationskultur an seiner Schule, dann ist man der einzige Erwachsene im Raum. Klar kann man sich von seinen SchülerInnen evaluieren lassen und zurückmelden lassen, was gefällt dir denn an meinem Unterricht gut, wie gut gelingt es mir denn, dir die Inhalte zu erklären und so weiter und so weiter. Ja, das ist viel wert, aber das Feedback auf Augenhöhe von einer erwachsenen Person, die den Beruf und seine Kniffe und seine Herausforderungen kennt, ist dann vielleicht doch nochmal was anderes, ne? Und wenn dieses Feedback dann auch noch von Vorgesetzten kommt, bei denen es um was geht, ist auch nochmal was anderes. Und eigentlich hat eine Lehrkraft nur anlässlich einer dienstlichen Beurteilung so eine Rückkopplungserlebnis. Und dienstliche Beurteilungen passieren ja dann oft bei Beförderungen oder was auch immer. Das heißt, da hängt dann wieder eine unterrichtliche Beobachtungssituation dran, die vollkommen unauthentisch ist. Also über meine kontinuierliche Leistung, die ich zu Hause vollbringe, die ich im Klassenraum vollbringe, die vielleicht gar nicht auch leistungsbezogen ist, sondern die meine Klassenführung angeht, den Stil, die Beziehungen in meiner Klasse, die Förderung meiner Schülerinnen und Schüler, da kriege ich ja eigentlich gar keine Rückkopplung. Und zudem, die Saat, die wir heute aussäen, die geht ja auch oft erst Jahre später auf. Also wir haben überhaupt kein sofortiges Feedback. Manchmal hat man ja dann noch so eine Schülerin oder einen Schüler, der 10 Jahre später eine E-Mail schreibt oder den man trifft und die sagen einem dann, oh, was Sie damals mit uns gemacht haben, das war so toll. Und diese oder jene Situation, die ist mir so im Gedächtnis geblieben und das hat mich auf meinem Leben bisher begleitet und sowas, ne? Das ist ja das Höchste, was man als Lehrer so erleben kann. Kriegst du das in dem Moment, wo du in der anstrengenden 9C stehst? Nein. Auch nicht das Jahr drauf, wenn du die 9er abgegeben hast und vielleicht sind sie dann in der 10 bei jemand anderem, der deine mühsam aufgebauten Errungenschaften in dieser Klasse direkt wieder zertritt. Auch das gibt es ja, ne? Von daher, du hast gar keine zeitnahe Rückkopplung über bestimmte Arbeitsergebnisse. Das ist schon mal ein großes Problem, ne? Aber ich möchte mich jetzt gar nicht in diesen Dimensionen von Arbeit aufhalten. Ich habe dir ja angekündigt, ich habe eine bestimmte Studie, ein bestimmtes Modell mitgebracht, das ich mit dir genauer beleuchten möchte, weil es mir ein Aha-Erlebnis beschert hat. Und das ist die Zwei-Faktoren-Theorie nach Frederick Herzberg oder vielmehr Frederick Herzberg, denn er war Amerikaner. Diese Theorie, dieses Modell, stammt vom Ende der 50er Jahre. Jetzt kann man sagen, oh puh, seitdem ist aber viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Da hat sich doch bestimmt einiges auch schon getan in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Aber gleichzeitig ist dieses Modell Grundlage für ganz viele weitere Forschungen in diesem Bereich. Also es ist nie so grundlegend in der Kritik gewesen, dass es jetzt komplett überholt wäre, sondern es war ein großer Meilenstein. Und genau das möchte ich dir jetzt einmal vorstellen, nämlich diese zwei Faktoren. Was sind die? Das sind Satisfier von Arbeit und Dissatisfier von Arbeit. Also welche Dinge tragen dazu bei, dass sie aktiv zufrieden machen und welche Dinge tragen dazu bei, dass sie aktiv unzufrieden machen. Und das hat bei mir ein paar kleine Lämpchen angeknipst, denn er separiert tatsächlich die Dinge, die zufrieden machen. Wenn man die wegnimmt, dann entsteht nicht automatisch Unzufriedenheit. Und die Dinge, die unzufrieden machen, wenn man die wegnimmt, dann entsteht nicht automatisch Zufriedenheit. Stell dir das mal vor wie eine Linie, eine X-Achse, und in der Mitte steht die Null. Zur linken Seite hin hast du minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und zur rechten Seite hin hast du halt plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter. Das heißt, wenn du diese Dissatisfier wegnimmst, die im Minusbereich liegen, dann bist du erstmal auf Null. Dann bist du nicht schon direkt im positiven Bereich, nur weil die Unzufriedenheitsfaktoren weggefallen sind. Das gleiche andersrum, wenn die positiven Dinge wegfallen, auch dann bist du erstmal auf Null und nicht schon automatisch im Negativbereich. Das fand ich ganz spannend. Und jetzt wird es noch umso spannender, wenn wir uns angucken, was sind denn jetzt die Satisfier und die Dissatisfier. Ich beginne mal mit den Satisfiern. Was sind also die Dinge, die aktiv Ursache für große Zufriedenheit in Arbeit sind? Das ist zum Beispiel die Chance, Leistung erbringen zu können und zu erleben. Das wissen wir als Lehrkräfte, dass Lust in der Leistung liegen kann. Und damit versuchen wir ja auch Schüler so ein bisschen zu motivieren. Du, Anstrengung lohnt sich, dann bist du hinterher auch viel stolzer auf dich, als wenn du das alles so nebenher und ja, hast dich gar nicht wirklich drum bemüht. Leistung, das macht was mit dir, das lässt dich wachsen. Und das gilt natürlich nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Wenn ich Leistung erbringen kann, in welcher Form auch immer, dann muss die aber natürlich gesehen werden von jemandem, für den es relevant ist. Ja, letztlich sind diejenigen, die dadurch profitieren, Schülerinnen und Schüler. Haben wir ja gerade schon gesagt, dass es auch dieses Feedback-Problem gibt. Diejenigen, die aber jetzt zum Beispiel, für die es dienstlich relevant wäre, die sehen das ja meistens gar nicht, dass ich Leistung erbringe. Und wie definieren wir denn Leistung? Ist Leistung jetzt nur gute Noten meiner Schülerinnen und Schüler oder dass die beim Vera-Test gut abgeschnitten haben bei irgendwelchen Vergleichsprüfungen? Was ist denn jetzt gute Leistung einer Lehrkraft? Darum sind wir ja auch in dieser Debatte, was bringt es, Lehrkräfte nach Leistung zu bezahlen? Wir wissen doch gar nicht, was ist denn Leistung bei Lehrkräften? Und wenn ich eine besonders schwierige Klasse mit gutem Classroom-Management und mit ganz nervenaufreibender, intensiver Beziehungsarbeit zu einer gut funktionierenden Klasse mit einem tollen Zusammenhalt entwickelt habe. Ist das jetzt nicht Leistung? Ja, ich kann das selber registrieren. Oh, da habe ich aber was geschafft. Ne? Ich bin ja der einzige Erwachsene im Raum und habe es beobachtet. Vielleicht noch die Kolleginnen und Kollegen in meiner Klasse haben das auch beobachtet. Aber letztlich, wo habe ich denn die Chance, gesehen zu werden in meinem Alltag, in meinem Unterrichtsgeschehen im Alltag und in dem, was ich zu Hause dafür investiere? Klar, wenn ich jetzt mal hier das große Schulfest veranstalte und jeder hat's gesehen, dass ich, der Herr Schmidt, das Sportfest gestemmt habe, ja, dann ist es sichtbare Leistung. Aber die meiste Leistung von Lehrkräften ist ja unsichtbar. Zumindest für die Erwachsenen. Und das ist ja schon ein Problem, ne? Also die Chance, Leistung zu erbringen und zu erleben. Jeden Tag verausgabt man sich. Ist das jetzt aber Leistung? Ist jetzt sicherlich was, worauf man noch weiter herumdenken muss. Aber das ist ein Faktor für große Zufriedenheit. Zweiter Faktor, Anerkennung. Okay, auch da muss man wieder differenzieren. Ist das die Anerkennung deiner Schülerinnen und Schüler? Ist das die Anerkennung von deren Eltern? Ist das die Anerkennung deiner KollegInnen, deiner Schulleitung? Ja, wessen denn? Und wann bekommt man sie denn? Werde ich jetzt auf der Schulkonferenz offiziell mit Handschlag begrüßt und bekomme Blumensträußchen? Passiert ja manchmal. Aber die Anerkennung in Form von Wertschätzung, nach der viele Lehrkräfte so lechzen, die ist doch relativ rar gesät in Schule. Also, dass man sagt, ich sehe, wie sie sich da reingehangen haben und ich rechne es ihnen hoch an. Und Anerkennung äußert sich jetzt nicht unbedingt nur durch einen feuchten Händedruck, sondern ja manchmal eben doch durch Gratifikation. Das haben wir in der Schule nicht. Ein weiterer Faktor für große Zufriedenheit ist eine interessante und herausfordernde Arbeit. Und das obliegt jetzt wirklich sehr, sehr der subjektiven Bewertung. Ne? Wie interessant und herausfordernd ist das? Und wie positiv herausfordernd ist das eigentlich noch? Also, dass der Lehrberuf herausfordernd ist, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber oft auch negativ herausfordernd. So, dass ich nicht unbedingt nur mit stolzgeschwellter Brust herausgehe, wenn ich eine schwierige Situation bewältigt habe. Etwas, was positiv herausfordernd ist, ein tolles Konzept erstellen, das Konzept dann realisieren, dann deine Schülerinnen und Schülern durch dieses Projekt begleiten, dann zu sehen, welche tollen Ergebnisse sie hervorgebracht haben. Dadurch, dass du grundlegende Konzeptarbeit gemacht hast, vielleicht sogar jahrgangsübergreifend oder was im Schulprogramm bleibt. Das ist schon eher was, ne? Interessante Arbeit, würde ich auch sagen, variiert. Natürlich ist der Lehrberuf in ganz vielen Aspekten super interessant. Gleichzeitig habe ich hier auch schon oft gesagt, das ist doch auch sehr repetitiv. Also wenn du die eine Geschichtsquelle zum 18. Mal mit einer Mittelstufe interpretierst und zum 18. Mal können sie noch nicht mal den Anforderungsbereich 1 reproduzieren, weil sie es nicht verstehen. Da schwindet die Interessantheit für mich, auch wenn du das mit einer Oberstufe machst. Klar, du hast immer wieder auch neue Themen, Lerngruppen, die es besonders wissen wollen, dann ist das interessant. Okay, aber grundsätzlich ist das schon sehr subjektiv, ob man seine Arbeit als interessant und positiv herausfordernd bewertet. Nächster Punkt für große Zufriedenheit ist die Verantwortung. Wie viel Verantwortung trägst du oder hast du zu viel Verantwortung und kannst das gar nicht mehr schultern? Du fühlst dich quasi alleingelassen, weil es gar keinen mehr interessiert, wie du was bewältigst. Also kann ich diesen Prozess sinnhaft gestalten, ohne Micromanagement zu erleben. Was heißt das Micromanagement? Das heißt, dass mir jeder kleinste Schritt diktiert wird, wie es ja oft im Referendariat auch ist. Und hinterher hat man dann doch mehr Gestaltungsfreiheit. Aber wie groß ist die denn wirklich? Und auch da sagen manche Lehrkräfte, hab nicht so viel Gestaltungsfreiheit und deswegen auch nicht so viel Verantwortung für meine eigenen Arbeitsergebnisse. Denn das spielt sich schon alles in den immer gleichen Bahnen ab. Aber es gibt eben genau auch das zu viel an Verantwortung. Ich bin total alleingelassen hier mit einer Mittelstufenschülerin, die sich ritzt, oder mit einem Unterstufenschüler, der geschlagen wird und es interessiert irgendwie keinen, weil jeder hat diese Probleme in meinem Kollegium und die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter mit seiner Viertelstelle ist nur einen Tag die Woche hier bei uns und irgendwie komme ich hier überhaupt nicht weiter. Wir haben auch kein etabliertes Beratungsteam. Ich fühle mich aber natürlich verantwortlich, diese Schülerin, diesen Schüler wieder nach Hause gehen zu lassen. Ich kann aber ja nicht alles irgendwie hier von ihm oder ihr abwenden. Und da ist das alleine gelassen sein ja ein großer Aspekt. Dann ein weiterer Faktor für große Zufriedenheit sind die Perspektiven zur persönlichen Entwicklung, sprich Karriereentwicklungsmöglichkeiten. Und ich würde sagen, da kriegst du auch sehr verschiedene Antworten, je nachdem, welche Lehrkräfte du fragst. Fragst du einen Fachleiter, sagt er dir natürlich, ja, natürlich, ich habe hier alle Möglichkeiten, mich zu entwickeln und mich zu entfalten. Fragst du eine Grundschullehrerin an einem Standort mit massivem Personalmangel, der Fortbildungen gestrichen wurden, die nicht ins Sabbatjahr gehen darf, die nicht in Teilzeit gehen darf, weil sie keine Kinder hat, die keine Nebentätigkeit bewilligt bekommt, weil sie bitte mit 100% ihrer Arbeitsenergie im Unterricht sein soll. Die wird dir wahrscheinlich sagen, dass die Perspektiven zur persönlichen Entwicklung doch eher limitiert sind für sie. Also die Perspektiven sind da, aber sie sind ungleich verteilt, möchte ich mal sagen. Und zwar durchaus ungleich zwischen den Schulformen, durchaus ungleich zwischen den Fächerkombinationen, weil manche haben einfach deutlich mehr Ressourcen zur Weiterentwicklung als andere, Stichwort Korrekturen, durchaus ungleich auch zwischen den Geschlechtern, muss man aus meiner Sicht eindeutig so sehen, entwickeln sich hier die Männer oder die Frauen weiter? Kann man das generalisieren? Wahrscheinlich nicht. Aber werfe ich jetzt mal so in die Runde. Ne? Wer hat denn hier die Entwicklungsmöglichkeiten? Und stehen die jedem offen? Ein letzter Punkt für Ursachen großer Zufriedenheit, das ist die erlebte Forderung und das Wachstum. Da sind wir auch wieder bei diesem Weiterentwicklungsaspekt. Wer fordert mich denn? Meine Schüler, die fordern mich jeden Tag, bis ich nicht mehr kann. Das ist nicht gemeint, sondern dass da jemand ist, der mit dir im Gespräch Weiterentwicklungsziele festlegt, guckt, wo möchtest du hin, wie kann ich dich dabei unterstützen. Passiert das in Schule? Ich weiß, es gibt natürlich Schulen, da gibt es einmal im Jahr Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Macht das jede Schule? Mit Sicherheit nicht. Also ich habe es nie kennengelernt. Ja, und wo ist denn dann die Förderung und das Wachstum? Und das ist auch einer der Aspekte, der mich schon nach 5 Jahren auf Planstelle aus diesem Beruf rausgetrieben hat, weil ich gesehen habe, ich kann mich hier noch so entwickeln. Ich habe ja eine Beratungslehrerqualifikation gemacht. Es interessiert den Toten, ob ich das jetzt gemacht habe oder nicht. Und hiernach ist dann auch irgendwie Endstation. Was soll ich denn dann jetzt hier noch machen? Klar, hätte es jetzt vielleicht die Möglichkeit gegeben, dass ich jetzt auch noch Fachleiterin werde, aber das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, ne? Oder dass ich mich auf Versetzungsstellen bewerbe. Das habe ich zugegebenermaßen nicht genug ausgeschöpft. Vielleicht hätte ich mir eine Abordnung irgendwie herzaubern sollen aus dem Hut. Aber auch die sind zeitlich limitiert. Wo ist denn dann das Wachstum, wenn ich als Lehrkraft kein Feedbackgespräch und auch kein Coaching, keine Supervision bekomme? Also da müssen wir schon ein Fragezeichen dran setzen, ob die Faktoren für Zufriedenheit denn alle so uneingeschränkt gegeben sind in Schule. Da würden viele Lehrkräfte unterschiedlich antworten, je nach Standort, je nach Schule, je nach Kollegiumskultur, vollkommen klar. Aber für manche Lehrkräfte aufgrund ihres Standortes ist allein das schon gar nicht gegeben. Jetzt kommen wir zu den Dissatisfiern. Und das war mein großer Augenöffner, denn ich habe ja gerade schon gesagt, die Abwesenheit von Dissatisfiern macht noch nicht zufrieden. Gleichzeitig sind das Dinge, die in der Werbung um heiß begehrten Lehrkräftenachwuchs immer als Möhre vor die Nase gehalten werden. Nämlich zum Beispiel die Bezahlung, der Status und die Sicherheit. Das sind Dissatisfier oder, wie sie von Herzberg auch genannt werden, Hygienefaktoren. Das sind also erstmal Dinge, die tragen zur Unternehmenshygiene bei oder zur Psychohygiene. Ich muss keine Angst haben, weil ich verdiene ganz gut und bin auch einigermaßen abgesichert. Macht das aber jetzt zufrieden? Nein. Und das war mein großes Aha. Die Dinge, die dem Lehrberuf so vorauseilen als die großen Assets, das sind überhaupt keine Zufriedenheitsfaktoren. Sicherheit, gute Bezahlung, Status. Das macht keinen zufrieden. Das kann nur dazu beitragen, dass man nicht unbedingt unzufrieden ist. Also auf der Skala, die ich eingangs beschrieben habe, wo in der Mitte die Null ist und links ist der Minusbereich und rechts ist der Plusbereich. Wenn die Bezahlung gut ist, der Status stimmt und die Sicherheit ist da, dann ist das allenfalls schon mal Null mit der Zufriedenheit und der Motivation. Ist noch nicht im Positivbereich. Nur weil ich jetzt hier A13er bin oder so, ne? Was gehört denn da alles dazu, zu diesen Dissatisfiern? Das ist die Unternehmenspolitik. Ergo die Schulpolitik. Da muss man jetzt sicherlich nochmal differenzieren zwischen der Schulpolitik des Landes und dann auch der schulinternen Politik, wenn man so will. Also wie ist diese Schule geführt? Welche Regeln gelten hier? Das Ganze ist ja so Politik auf verschiedenen Ebenen, ne? Ist das alles einigermaßen transparent, gut geführt, sowohl auf Basis der Schule als eben auch auf landespolitischem Level, dann ist das noch lange kein Zufriedenheitsgarant. Dann kann es dadurch überhaupt erstmal auf Null wandern. Die Unternehmenspolitik. Zweiter Punkt, Richtlinien und Verwaltung. Wenn das fluppt, macht das zufrieden? Nein. Das kann nur Unzufriedenheit verhindern, wenn das fluppt. Der nächste Punkt, die Arbeitsbedingungen. Oha, wer gute Arbeitsbedingungen hat, der ist nicht zufrieden. Also du bist an einer gut ausgestatteten Schule mit einem guten Kollegium und man hört dir zu, die Ressourcen sind da. Das macht jetzt noch nicht zufrieden? Nee, das ist eigentlich erstmal nur eine Voraussetzung dafür, dass man auf Null stehen kann, dass die Arbeitsbedingungen stimmen. Der nächste Punkt, zwischenmenschliche Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen. Wenn man sich schlecht versteht, ist das definitiv ein Dissatisfier, trägt dazu bei, dass meine Skala im roten Bereich ist, im Negativbereich. Wenn die stimmen, bin ich aber allenfalls auf Null. Da bin ich jetzt nicht schon automatisch zufrieden mit meiner Arbeit. Und dann kommen die Punkte, die ich schon vorweggenommen habe. Entlohnung, Status, Sicherheit. Oder übersetzt A13, Studienrat, Lebenszeitverbeamtung. Privatversicherung. Ja, macht das alleine schon glücklich? Nein. Das sind aber ja die Dinge, die ganz oft in diesen missglückten Lehrerwerbekampagnen geäußert werden, ne? Job mit Pultstatus. Status steckt da drin. Ne, dann die Sicherheit und die gute Bezahlung. Das wird der jungen Generation immer so vor die Nase gehalten. Was es doch eigentlich sein müsste, ist, das hier ist ein Job, der ist interessant und herausfordernd im positiven Sinne. Du trägst Verantwortung, du gestaltest, du bekommst dafür Anerkennung und Wertschätzung. Du hast die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Du wirst gefördert und gefordert, du hast Perspektiven. Du kannst Leistung erbringen und dafür auch Belohnung erhalten. Ja, das wäre mal eine geile Werbung für einen Lehrberuf. Aber viele von uns wissen, das stimmt nicht. Manche würden das vielleicht jetzt sagen, stimmt aber doch. Aber ich glaube, wenn du diesen Podcast zuhörst, dann würdest du das mit einem Fragezeichen versehen, wenn das jemand behauptet. Okay, was gibt es sonst noch an Dissatisfiern, die mit Arbeit zusammenhängenden Lebensumstände? Also, die freien Wochenenden, die freien Abende. Und habe ich noch genug Zeit für meine Kinder, für meine Ehe, für meine Hobbys? Wenn das gegeben ist, ist das noch kein Zufriedenmacher, sondern erstmal was, was mir die Unzufriedenheit vom Leib hält. Okay, das war jetzt eine Einführung in das Zwei-Faktoren-Modell von Frederick Hertzberg. Und ich wollte dich da einfach mal mitnehmen in meine Gedanken und meine kleinen Aha-Erlebnisse. Denn das Ganze steht für mich doch in einem gewissen Konflikt mit der Außenwahrnehmung und auch der propagierten Außenwahrnehmung des Lehrberufs. Und vielleicht hilft es dir dabei, ein kleiner Kompass zu sein für, warum bin ich eigentlich unzufrieden und zeitweise auch nicht motiviert im Lehrberuf? Und was brauche ich denn? In welches Setting möchte ich denn, damit ich das erleben kann? Und das zu schärfen, dieses Bewusstsein für, was brauche ich, damit ich glücklich sein kann im Job, das bearbeiten wir natürlich auch mit unseren Kundinnen und Kunden. In unserem Programm Lehrkraftnavigator, da gibt es auch Reflexionsaufgaben, wo man genau das für sich ganz individuell festlegt und somit ein viel besseres Verständnis für sich als Arbeitnehmer bekommt. Als Arbeitnehmer, der auch in anderen Settings gut funktionieren könnte und durchaus eine Chance auf Zufriedenheit hat, abseits von diesen Hygienefaktoren, an denen man sich ja immer mental aufhält. Ja, aber die wenigstens ist die Bezahlung gut. Okay, ja klar. Erwachsene Menschen mit einem gewissen Hintergrund, mit einer Familie und einem Haus oder was auch immer, die sind auch auf eine gewisse Bezahlung angewiesen. Aber es ist letztlich nicht unbedingt ein Zufriedenheitsfaktor. Und diese Differenzierung, die wollte ich dir in dieser Folge mitgeben. Wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam auf die Reise zu gehen und genau hinzuschauen, was gibt es da draußen für dich? Wo kann ich beruflich mehr Zufriedenheit erleben und letztlich dann auch ein gutes Leben führen? dann bist du herzlich eingeladen, dich bei uns zum Erstgespräch einzutragen. Du findest den Link wie immer in den Shownotes oder auf unserer Webseite isabelprobst.de und dann wirst du schon bald ein viel differenzierteres Erleben haben, sowohl in der Schule als eben auch ein differenzierteres Verständnis von dir und deinen Bedürfnissen als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin und auch viel mehr Ideen, wonach du genau schauen musst, um beruflich in ein Setting zu kommen, was dir diese Bedingungen überhaupt erstmal bietet. Ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.